Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es sind noch 64 Tage bis zum Start des Frauenturniers bei den Olympischen Spielen und damit 70 Tage ganz genau bis zum Start des Männerturniers bei den Olympischen Spielen. Wir sind hyped und machen den Olympia-Countdown, wollen euch natürlich so ein bisschen einstimmen auf dieses Turnier, ein bisschen im Vorfeld blicken auf das, was wichtig ist. Natürlich uns die Kader anschauen, die verschiedenen Mannschaften und euch auch heiß machen auf dieses Turnier. Denn wir sind heiß, ne Bernd? Wir sind heiß auf dieses Turnier.
Absolut, so ist es. Und wir haben ja schon häufiger gesagt, wir werden auch wieder groß berichten, wie ihr das von den Weltmeisterschaften kennt, teilweise von vor Ort, teilweise von hier. Und ja, wir haben natürlich auch ein Crowdfunding gestartet. Ihr habt ja schon sehr fleißig mitgemacht. Ne? Ein bisschen fehlt noch, damit unser Projekt auch wirklich an den Start gehen kann. Aber wir sind da relativ zuversichtlich, weil ihr uns hier immer so toll unterstützt.
Also, wir werden berichten, wie ihr das kennt, wenn ihr uns supportet, wie wir das kennen von euch. Ne? Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Natürlich wird da durch einen Teil deiner Reise gecovert, Kosten für die Unterkünfte, Ausfall anderer Honorare in der Zeit, also wirklich voller Fokus Olympia. Ich bin ja dann sozusagen in der Homebase hier Moderator bei diesem Podcast und kommentiere auch für Eurosport. Insofern sind wir beide sehr, sehr nah dran an diesem Turnier sportlich und du natürlich dann auch örtlich gesehen noch näher. Und insofern geht auf startnext.com/Olympia-2026, unterstützt uns, so wie das die bis jetzt supportet haben, getan haben. Wirklich vielen Dank für alle, an alle, die da schon mit dabei sind. Und wie gesagt, ihr kennt es ja dann, Podcast jetzt im Vorfeld, Podcast dann beim Turnier nach den deutschen Spielen. Und dann haben wir natürlich extra noch für die, die supporten, unsere drei Gedanken zum Deutschlandspiel. Dieses Mal nicht nur zu den Männern, sondern auch zu den Frauen. Also wir sprechen über natürlich das Männerturnier, aber auch das Turnier der Frauen. Insofern sehr, sehr umfangreich in dieser Zeit der Olympischen Spiele.
Und ich würde sagen, wir warten erstmal ab, ob es überhaupt in Mailand stattfindet. Da kommen wir aber später zu. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen in die Geschichte, weil wir uns gedacht haben, so eine erste Ausgabe, die muss ja so ein bisschen grundsätzlich sein mit so ein paar Hintergründen. Und da haben wir uns überlegt, ja komm, erzählen wir euch doch mal, wie hat das denn überhaupt angefangen mit Eishockey und Olympischen Spielen? Denn ihr wisst ja, die Olympischen Spiele, als die dann 1896 wieder eingeführt wurden, waren ja eigentlich eher Sommerspiele. Und Wintersport kam erst später dazu. Und auch Eishockey ist ja 1920 dazugekommen, aber erst als Demonstration. Sportart bei den Sommerspielen von Antwerpen, übrigens zusammen mit Eiskunstlauf, ist nicht so, als wäre Eishockey das einzige, die einzige Wintersportdisziplin gewesen. Aber wie gesagt, ursprünglich war das ein Ding von den Sommerspielen. Und da reden wir auch erstmal nur über die Männer, denn die Frauen sind erst 1998 in Nagano dazugekommen. Das war eh ein ganz wichtiges Olympiaturnier, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber schauen wir erstmal auf die ersten Turniere. Da hat nämlich jeweils Kanada alles dominiert. Allerdings nicht mit der klassischen Nationalmannschaft, weil das Konzept war noch gar nicht so wirklich bekannt in Nordamerika. Stattdessen haben die Kanadier einfach immer ihren Amateurmeister geschickt. 1920 waren das zum Beispiel die Winnipeg Falcons, die haben aber direkt gewonnen und grundsätzlich hat Kanada einfach die ersten Olympischen Spiele immer komplett dominiert. Also ja, 1936 in Garmisch hat dann mal Großbritannien gewonnen, aber das waren ja auch hauptsächlich Exilkanadier. Also das Mutterland der Sportart hat einfach am Anfang komplett alles weggefiedelt und das hat sich erst in den 50er Jahren geändert, weil dann haben die Sowjets ja ihr Eishockey-Programm so richtig gestartet und haben dann 1956 auch direkt Olympiagold gewonnen und bis 1992 war Olympia und Eishockey ja eigentlich immer eine klassische Sowjetgeschichte. Also erst die Sowjet selber, dann die GUS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, wie es dann hieß. Nur 1960 und 1980 haben jeweils die USA gewonnen. Jetzt, Herr Fetzer, Pflichtwort, 80.
Miracle on Ice.
Ah, der Mann kennt sich ja voraus. Wahnsinn.
Ja, also, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wäre ich entweder eingeschlafen oder wir hätten dann plötzlich drum bemühen müssen, hier einen anderen Mann zu suchen oder eine andere Frau, die ein bisschen mehr Expertise hat.
Das größte Eishockey-Spiel der Geschichte könnte man kennen, wenn man sich regelmäßig mit Eishockey beschäftigt. Das stimmt. Aber ja, also man muss ganz klar sagen, das war natürlich eine Riesensensation. Die Sowjets waren ganz klar besser. Die Kanadier haben in der Zeit überhaupt nichts gerissen, weil die halt immer nur Amateure geschickt haben. Denn ursprünglich war es ja auch so, Olympia gehört den Amateuren, ist in manchen Sportarten immer noch so. Schauen wir zum Beispiel aufs Boxen, da sind ja immer noch Amateure dabei. Ne? Also, von 1972 bis 1988 haben die Kanadier nicht eine einzige Medaille geholt, weil sie halt nicht mit ihren besten Spielern am Start waren. Und 1998 kam dann aber die große Revolution. Die NHL hat erstmals ihre Spieler freigegeben. Trotzdem, der erste Titel ging damals an Tschechien mit Dominik Hašek. Kanada gewann dann zwar 2002, aber 2006 waren zum Beispiel die Schweden dran. Aber erst dann 2010 und 2014 waren die Kanadier wirklich nicht zu schlagen, waren die allerbesten. Und dann hätte man eigentlich gedacht, oh, das kommt jetzt so gut an, ne? In Kanada nationaler Feiertag, auch in anderen Nationen. Aber hat die NHL sich wieder gesagt, oh, irgendwie sehen wir nicht so den großen Sinn darin, jetzt die Saison zu unterbrechen, vor allem wenn die Spiele in Asien stattfinden. Dann noch die Verletzungsgefahr, es gab ja die große Verletzung von John Tavares 2014. Dann natürlich geht es vor allen Dingen ums Geld, Streit um Versicherung, um Reisekosten, um Vermarktungsmöglichkeiten. Zwar sollten die Spieler 2022 dann wieder zurückkehren, aber dann kam ja die Pandemie, da wurde also nochmal verschoben, was den NHL-Bossen ehrlich gesagt sogar ganz recht war, weil die eh nicht so richtig Bock auf Olympia in Asien hatten. Aber jetzt finden die Spiele ja wieder in Europa statt und vor allen Dingen haben die Spieler dann auch mal richtig Druck gemacht über ihre Spielergewerkschaft und jetzt sind sie wieder dabei. Und jetzt gucken wir mal auf die Frauen, da war das nämlich ganz anders. Die waren jahrzehntelang überhaupt nicht dabei, sind dann 98 in Nagano zum ersten Mal dabei gewesen, aber seitdem dauerhaft und seitdem immer mit den Besten der Besten. Und das sieht man dann auch an den Ergebnislisten, denn eigentlich gewinnen immer nur Kanada und die USA. Jetzt also haben wir wieder ein großes Turnier, wo beide dabei sind, bei beiden die Besten. Und wenn wir ganz kurz noch in die Zukunft schauen, das könnte sich bald sogar nochmal ändern, denn die IIHF will jetzt auch 3-gegen-3 Eishockey zur Olympia bringen, wie es ja zum Beispiel Volleyball mit Beachvolleyball oder Basketball mit 3x3 auch schon gemacht haben. Also das eine Sport hat abgesehen von seiner eigentlichen Spielweise noch so eine zweite, kürzere, jüngere Variante da reinbringt. Und das könnte beim IOC natürlich sehr gut ankommen, weil es eben schneller ist und aufregender. Jetzt muss man natürlich sagen, Beachvolleyball und 3x3 Basketball haben auch außerhalb von Olympia wirklich eine Basis. 3x3 Eishockey gibt es ja so gut wie noch gar nicht und da sollte es ja mal so eine Profiliga geben in den letzten Jahren, aber daraus ist nichts geworden. Zumindest hat die IIHF zuletzt so ein paar Länderturniere organisiert und auch bei den Olympischen Jugendspielen dabei, aber ob es wirklich ab 30 oder vielleicht erst 34 dann auch quasi einen zweiten Wettbewerb im Eishockey gibt, das werden wir noch sehen. Schauen wir erstmal aufs aktuelle Turnier.
Sprach's, nahm die Nickelbrille ab und richtete sich die Fliege. Vielen Dank an Professor Schwickerath für diesen Abriss der Eishockey-Geschichte bei den Olympischen Spielen. Ich möchte nur kurz noch einmal einhaken, Thema 98, erste Mal NHL dabei. Und du hast natürlich gedacht, ja natürlich, die Kanadier. Wayne Gretzky so in den Endzügen seiner Karriere. Natürlich holt er dann nochmal Olympiagold. Und dann kam eben Tschechien oder besser, wir reden da immer über Dominik Hašek. Diese Mannschaft hatte ja auch so Spieler wie Jaromír Jágr mit dabei. Da war Robert Reichel mit dabei. Da war Milan Hajduk mit dabei, der da ein überragender Torjäger war damals in den 90er Jahren bei den Colorado Avalanche. Aber es war halt einfach so, dass Tschechien, also in der Gruppenphase, haben die Tschechen Finnland mit 3-0 geschlagen. Okay, dann haben sie deutlich gewonnen. Das Einzige, wo sie mehr Tore geschossen haben, 8-2 gegen Kasachstan allerdings. Dann gab es eine Niederlage gegen Russland, 1-2. Das war die Gruppenphase. Und dann spielen die halt im Viertelfinale ein Gegentor gegen die USA beim 4-1, im Halbfinale dann dieses legendäre 2-1 nach Penaltyschießen gegen die Kanadier, als Gretzky nicht geschossen hat und Hašek einfach nicht zu gewinnen, bezwingen war. Und dann hat er auch noch einen Shutout dann eben im Finale gegen Russland, Dominik Hašek. Und deswegen verbinden wir alle natürlich diese ersten Olympischen Spiele damit, dass es nicht die Kanadier waren, auch nicht die USA, sondern eben Tschechien mit Dominik Hašek, vor allem der da der absolute MVP war.
Und eben, du hast richtig gesagt, Wayne Gretzky hat nie Olympiagold gewonnen und das gilt ja auch für ganz viele Große so der NHL-Geschichte, sei es Gordie Howe, sei es Maurice Richard oder wen es da alles so gab oder Bobby Orr oder sowas, weil die NHL halt ihre Spieler nie hingeschickt hat. Und das ist ja schon ein bisschen verrückt, weil wenn man ja heute auf Spieler guckt, klar, Stanley Cup steht über allem, ist logisch, aber Olympiagold ist ja schon eine ganz, ganz große Nummer. Und diverse Superstars, die zu den Besten der Besten der Besten gehören, haben nie Olympiagold gewonnen. Klar, hoffen wir mal, dass die neue Generation da ein bisschen mehr Glück hat. In den letzten Jahren hatte sie das nicht, jetzt sind sie halt dabei. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen auf den Modus.
Ja, ne? Warte, ich will einmal noch ganz kurz, weil also Kanada ist ja damals Vierter geworden und ich möchte einfach nur ein paar Namen nennen aus diesem kanadischen Kader von 1998. Patrick Roy war im Tor, seine Backups waren Madame Brodeur, der halt in den 90er Jahren auch noch eine absolute Granate natürlich war, und Curtis Joseph, Cujo. Ray Borg war in der Verteidigung, Rob Blake war mit dabei, Chris Pronger war mit dabei, Al McInnes, Scott Stevens, Adam Foote, Eric Desjardins, das sind alle Verteidiger gewesen, sind alles absolute All-Stars im Sturm, unter anderem Lynn Lindros, Theo Fleury war mit dabei, Neundijk war mit dabei, Gretzky natürlich, Iserman, Brenton Shanahan, Joe Sakic, Mark Recchi, Trevor Linton, Rob Brindamore, um nicht alle zu nennen, aber alle, die auf jeden Fall jedem eigentlich was sagen sollten, und die holen halt
und
nur Platz 4.
Und man auch denken würde, dass die irgendwie bei Olympia Gold gewonnen haben.
Platz 4 in dem Fall. Ja, genau. Gut, schauen wir auf die Aktualität, und ich würde tatsächlich sagen, so als erster Countdown ist einfach allein schon mal interessant, was gibt's eigentlich für einen Modus, ne? Und fangen wir vielleicht mal bei den Männern an. Wir haben ja da die Situation, dass wir auf jeden Fall für jedes Team ein K.O.-Spiel haben. Denn das ist einfach der Modus bei den Olympischen Spielen. Ihr erinnert euch, als Deutschland 2018 die Silbermedaille gewonnen haben, hatten sie dann dieses Playoff-Spiel gegen die Schweiz, das ja in die Verlängerung ging, was knapp war. Das Viertelfinale war knapp gegen die Schweden, dann haben sie Kanada geschlagen und im Finale eben dann waren es olympischen Athleten aus Russland oder egal, also halt irgendein Team da aus Russland. Aber du hast auf jeden Fall, wenn du nicht die Gruppe gewinnst oder bester Gruppenzweiter wirst, dann hast du auf jeden Fall noch so ein, sag ich mal, halbes Achtelfinale, also nochmal ein K.O.-Spiel. Das heißt, jedes Team hat ein K.O.-Spiel, und das ist natürlich dann so, der Gradmesser. Ne? Gewinnst du dieses, dann kommst du ins Viertelfinale, dann kannst du schon von einem ja, erfolgreichen Turnier sprechen, hast wahrscheinlich dann im Viertelfinale einen großen. Und wenn du es verlierst, dann ist das olympische Turnier für dich nach der Hälfte eigentlich schon vorbei und dann natürlich eher eine Enttäuschung, würde ich sagen.
Genau, weil der Modus ist nämlich ein völlig anderer als bei der WM. WM kennen wir ja mittlerweile 16 Teams, 2 Achtergruppen, die besten 4 kommen ins Viertelfinale. Bei Olympia reden wir über nur 12 Teams und die sind aufgeteilt in 3 Vierergruppen. Und wie du gerade schon richtig sagst, alle kommen weiter und gucken wir mal schnell die Gruppen durch. Kanada, Schweiz, Tschechien, Frankreich, das dürfte wahrscheinlich die stärkste Gruppe sein. Dann Finnland, Schweden, Slowakei, Italien und dann USA, Deutschland, Lettland, Dänemark ist wahrscheinlich die schwächste Gruppe, in der Deutschland so drin ist und ja, man weiß nie, was laufen wird, ne? Wer sich noch bis dahin verletzt, wer bis dahin total aufdreht, wer vielleicht auch in der Krise ist oder ob es dann irgendwie eine doofe Schiedsrichterentscheidung gibt oder 8 Pfostenschüsse oder einen überragenden Torwart. Aber eigentlich rein vom Status her kann Deutschland, finde ich, in diese Gruppe gehen und sagen, unser Anspruch ist es, hinter den USA auf Rang 2 zu landen.
Ja, also es muss der Anspruch sein. Ne? Und nicht nur das, sondern sogar Deutschland hat eine gute Chance, bester Gruppenzweiter zu sein und sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Also ja. Mit dieser Gruppe, du hast natürlich gegen Dänemark verloren jetzt bei der Weltmeisterschaft, aber das sind andere Mannschaften. Na, da hat Deutschland deutlich mehr Unterstützung aus der NHL. Bei Dänemark war da ja in diesem Spiel Nikola Ehlers, also mit der Beste aus der NHL, war mit dabei. Deutschland bekommt, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber natürlich Dreiseite, Stützle, Peterka, Seider, Sturm und so weiter mit dazu. Das heißt, Deutschland muss einfach Dänemark und Lettland schlagen. Gegen die USA wird schwer, da kann es auch eine hohe Niederlage geben. Aber es ist halt dann die Frage, wie viele Punkte holst du? Und natürlich hast du auch die Gruppe mit Finnland, Schweden, Slowakei, Italien. Die könnte ein Problem werden, weil natürlich vielleicht dann Finnland, Schweden direkt das Duell einer gewinnt und der andere gewinnt vielleicht alles andere. Oder hast du Slowaken noch mit dabei, die vielleicht da so mal einen Punkt klauen könnten? Und dann könnte es durchaus passieren. Ich glaube nicht, dass der beste Gruppenzweite aus der Gruppe Kanada, Schweiz, Tschechien, Frankreich kommen wird, weil sich da Kanada, Schweiz, Tschechien, glaube ich, schon so ein bisschen die Punkte auch nehmen werden. Mhm. Oder Schweiz und Tschechien. Da ist Kanada natürlich klarer Favorit, aber lass uns die Tschechen nicht unterschätzen und auch die Schweizer werden eine gute Mannschaft haben. Insofern ist es nicht unrealistisch, dass Deutschland bester Gruppenzweiter wird und dann direkt im Viertelfinale steht. Oder ja. Ein gutes Ranking einfach hat für dieses Playoff-Spiel. Ne? Also dann vielleicht der am besten gesetzte, genau, der am zweitbesten gesetzte.
Genau. Der Tabelle. Genau, du hast also die ersten 3 sind direkt im Viertelfinale. Ne? Dann halt genau. Der beste der zweiten und die anderen 4 Plätze werden halt über dieses so gesehen Achtelfinale aus.
Genau, das sind 8 Mannschaften dann und die werden natürlich nach ihren Erfolgen in der Gruppe gesetzt. Und wenn du da das beste Team bist und triffst dann vielleicht in diesem Playoff-Spiel auf Italien oder Frankreich, die ich jetzt so mit am schlechtesten eben einschätze, ja, dann musst du ins Viertelfinale kommen. Ne? Also die Chancen aufs Viertelfinale für Deutschland sind sehr, sehr gut. Wie es dann da weitergeht, da kann halt dann auch ein brutaler Brocken warten. Ne?
So ist das. Dann gucken wir zu dem Frauenturnier, denn dort wird ganz anders gespielt. Dort gibt es nur 10 Mannschaften und es wird so gespielt, wie in den vergangenen Jahren bei der Weltmeisterschaft, was uns ja allen überhaupt nicht gefällt. Es gibt hier diese Top-Gruppe und es gibt diese zweite Gruppe. Von der Top-Gruppe sind alle 5 Teams schon automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert und in der anderen Gruppe muss man halt mindestens Dritter werden, um das Viertelfinale zu erreichen. Mal schnell die Gruppen durch. Top-Gruppe halt klar. Kanada, USA, Finnland, Tschechien, Schweiz und in der zweiten Gruppe Japan, Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien. Da muss ist natürlich der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, mindestens Dritter zu werden, vor Frankreich, vor Italien und dann wärst du halt im Viertelfinale. Dort wird es dann wahrscheinlich gegen USA oder Kanada gehen, dann wird es dann natürlich ganz, ganz schwer. Also die einzige Möglichkeit, dem sicheren Aus im Viertelfinale zu entgehen, wäre, wenn Deutschland die Vorrundengruppe gewinnt, dann eben als so gesehen Sechster reingeht, wird es gegen den Dritten spielen. Das könnte wahrscheinlich Finnland oder Tschechien sein. Da bist du natürlich auch Außenseiter, aber da ist theoretisch was drin. Also ja, die deutsche Mannschaft ist dabei. Das ist schon mal überhaupt gut. Und du wirst ja auch über die paralympische Mannschaft reden. Ne? Die ist ja auch dabei. Das ist zum ersten Mal überhaupt, sind alle 3 deutschen Eishockey-Teams dabei. Männer, Frauen, Parateam. Und ja, die Frage ist halt, wer was reißen kann. Die Chancen bei den Männern sind natürlich am größten, dass es wieder für eine Medaille reicht. Na gut, das ist jetzt mal ein bisschen weit weg, aber zumindest K.O.-Spiele, also wirkliche K.O.-Spiele, damit meine ich das Viertelfinale, müsste eigentlich zumindest für Männer und Frauen auf jeden Fall drin sein.
Ja, und also das sollte die Erwartungshaltung sein, ins Viertelfinale zu kommen, würde ich schon auch sagen. Wie gesagt, da kann es dann auch ganz schnell vorbei sein für beide Mannschaften. Deutschland ist auch tatsächlich bei den Frauen einfach auch nur auf 3 gesetzt in der Gruppe. Das muss jetzt nichts heißen. Die haben Japan geschlagen jetzt mal beim Test. Die haben Schweden zwar bei der letzten Weltmeisterschaft nicht geschlagen, aber davor haben sie geschlagen, genau. Und Mannschaft durchaus ein paar junge Spielerinnen auch Entwicklungen durchgemacht. Jetzt bei Deutschland gilt bei Schweden natürlich ganz genauso. Aber so, wo sie jetzt stehen, wo sie gesetzt sind, so auf Platz 6, 7, 8, da sind sie ja ungefähr auch. Ne? Mit Kontakt vielleicht zu den Top 5. Kanada, USA sind die absolut zwei besten Mannschaften. Die haben auch bis auf einmal, als Schweden im Finale war, alle Finals gespielt bei Olympischen Spielen und bis auf einmal, als Finnland im Finale war, ja auch alle Finals bei Weltmeisterschaften. Also sind einfach die absolut dominierenden Mannschaften bei den Frauen. Und Finnland, Tschechien kommen dann dahinter, die sich um Bronze streiten werden, denke ich. Die Schweiz ist nochmal so ein bisschen Spezialfall, denke ich, nicht so gut wie die Top 4, aber schon nochmal stärker als die, die danach kommen. Trotzdem ist dieser Modus, ich muss es so sagen, scheiße. Ne? Also, und vor allem Deutschland hat ja auch 2000...
Wird er ja auch bald anders gespielt. Ne? Ja, aber, und dann frage ich mich, warum das IOC da nicht
also das klar, muss auch für die nächsten Olympischen Spiele müssen sie es jetzt auch bei Olympia umstellen. Nachdem sie jetzt bei der Weltmeisterschaft, wieder nächstes Jahr, wird da erstmal einfach zwei gleich starke Gruppen werden da gemacht. Natürlich hast du dann das Spiel Kanada-USA in der Gruppenphase noch nicht. Das ist der Punkt, dass die sich halt auch schon mal, dass du zwei richtig geile Spiele hast zwischen diesen beiden Mannschaften. Einmal hinten raus in der Gruppenphase und dann auch nochmal im Finale. Sehr wahrscheinlich. Und das ist natürlich dann nicht der Fall, wenn du zwei gleich starke Gruppen hast. Aber das muss auch bei Olympischen Spielen passieren. Weil es kann nicht sein, dass du als Team zu Olympia fährst und die Vorgabe ist, hey, wenn du ein Spiel gewinnst, ein Spiel, dann spielst du Medaillen.
Ja.
Es ist tatsächlich so. Du musst das Viertelfinale...
Also vier, eine Vorrunde
genau, und du hast fünf, ja. Du hast fünf Mannschaften, die ein Spiel gewinnen müssen, die in der Gruppe A, nämlich das Viertelfinale. Und dann geht es um Medaillen ab dem Halbfinale. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
Ja, wobei ich natürlich grundsätzlich aus Vermarktungsgründen verstehe, dass man sagt, man will Kanada USA auch schon in der Vorrunde haben, weil sonst flügen die nachher da durch und gewinnen irgendwie jedes Spiel zweistellig und dann ist das irgendwie auch nicht so richtig spannend. Da hast du wenigstens dieses eine Topspiel dann in der Gruppenphase schon. Aber ich finde, das kann halt kein Argument sein, zu sagen, dass die Gruppenverteilung einfach ungerecht ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass vergangene Erfolge und die Weltmeisterschaft, die Weltrangliste irgendwie damit reinspielen müssen. Das ist klar. Ich will jetzt auch nicht, dass Kanada USA bei zwei gleichstarken Gruppen dann in einer Gruppe sind. Ne, das kann dann auch nicht sein. Aber grundsätzlich finde ich es halt nicht richtig, wie das geregelt wird. Und die IHF hat es erkannt, wie gesagt, für die WM umgestellt. Bei Olympia ist es jetzt immer noch so. Warten wir es ab, wie es dann 2030 sein wird.
Genau. Und dann ist es ja jetzt die letzten Jahre auch so gewesen, bei Olympia hattest du bei den Frauen immer Best on Best. Ne? Du hast du halt einfach, da hat sich einfach diese Reihenfolge zementiert. Und bei den Männern war es halt jetzt die letzten beiden Turniere nicht mehr so, dass die NHL auch mit dabei waren. Und übrigens das letzte Mal, als Deutschland bei einem Best on Best Turnier Olympische Spiele gespielt hat, war 2010. Da war ein Leon Dreiseitel 14 oder 15. Ne? Also da waren noch Teenager, da waren noch nicht mal in Nordamerika. Da hat Deutschland folgende Ergebnisse gehabt. 0-2 gegen Schweden in der Gruppenphase, ein 0-5 gegen Finnland, ein 3-5 gegen Belarus. Das war die Gruppenphase mit drei Niederlagen und dann ging es rein ins Viertelfinale oder in die Viertelfinalqualifikation, die es damals gab. 2-8 gegen Kanada. Und jetzt ist halt die Frage, wie haben sich die Konstellationen geändert? Mein educated guess wäre tatsächlich, der Abstand zu Kanada, USA ist ähnlich groß oder noch größer geworden. Ich weiß, dass viele sagen, ja, aber jetzt gibt es den Leon Dreiseitel, jetzt gibt es den Tim Stützle, jetzt gibt es den Chet Bedarka und es gibt einen Seider in der Verteidigung. Ja, aber das sind Spieler, die lässt Kanada vielleicht teilweise von der Qualität, muss Kanada zu Hause lassen. Also das ist halt einfach so das Ding. Also es wird gerade diskutiert über die kanadische Aufstellung. Du könntest drei Mannschaften da schicken und musst halt überlegen, nimmst du die Besten mit, nimmst du die am besten Form sind, nimmst du die besten Teamspieler, wie besetzt du verschiedene Rollen. Und diese Überlegungen hat Deutschland auf dem Niveau nicht. Klar, es gibt jetzt einen absoluten Weltklasse-Spieler mit Dreiseitel und einen mit Stützle oder mehrere, die auf dem Weg sind in die Weltklasse. Aber trotzdem, auch das Eishockey in den anderen Ländern hat sich entwickelt und es gibt da Superstars. Und dann haben wir jetzt nur über Kanada gesprochen und auch nicht über USA, Finnland, Schweden, Tschechien, die natürlich die Mitfavoriten dann auf die Medaillen sind. So viel zum Sportlichen und auch zum Modus. Aber du hast es so ein bisschen schon anklingen lassen, Bernd. Es gibt kurz vor Olympia, denn es sind jetzt noch so gut zwei Monate, lang ist nicht mehr hin, auf jeden Fall so ein paar dicke Fragezeichen, was den Sportstättenbau anbelangt, also die Halle, ob die überhaupt rechtzeitig fertig wird. Also da sind sie sehr, sehr spät dran.
Ja, ich meine, es gibt ja zwei Hallen, weil das sind ja viel zu viele Spiele, um das alles in einer Halle stattfinden zu lassen. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die große Halle ist die Pala Italia Santa Giulia. Genau, da passen 16.000 Leute rein und da gibt's auch den Milano Ice Park für 12.000. Das sind dann so die kleineren Spiele. Das Problem ist aber, es gibt schon seit mehr als einem Jahr wieder Diskussionen, ob das alles den Standard entspricht, ob das überhaupt fertig wird, denn die große Halle ist jetzt immer noch nicht fertig. Und es soll ja ein Probeturnier geben, eine unterklassige U20-WM. Die sollte in der großen Halle für 16.000 stattfinden, um alle Abläufe zu testen. Erst das Sportliche, aber natürlich auch, wie ist das das mit dem Publikum? Funktioniert alles mit den Zuschauerströmen? Funktioniert das mit den Kiosken und was auch immer? Einlass, Sicherheit, bla 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 bla. Was halt alles bei so einem Turnier und an so einem Spieltag beachtet werden muss. Aber weil die große Halle immer noch nicht fertig wird, ist dieses Probeturnier schon mal in die kleine Halle verlegt worden. Und es gab ja letztens das große Manager-Meeting in der NHL. Da war auch der Chef Gary Batman dabei und der ist extrem wenig begeistert. Der hat nämlich vor ein paar Wochen dann gesagt, Zitat, die Arbeiten an den Hallen und der Eisqualität dauern noch an. Wir beobachten die Situation genau, haben aber keinerlei Einfluss darauf. Das liegt allein in der Verantwortung des IOC und der IIHF. Und das ist ja schon eine offizielle Aussage. Und wenn wir wissen, dass Gary Batman ein Anwalt ist und immer sehr genau überlegt, was er öffentlich wie sagt, kann man sich vorstellen, dass es intern wahrscheinlich richtig rumpelt. Und jetzt gab es noch was Neues, nämlich Pete DeBoer, der ist ja Assistenttrainer bei Kanada, hat ein Interview im Radio gegeben bei Sportsnet aus Toronto und der hat einfach mal verkündet, dass die Eisflächen 90 bis 120 Zentimeter kleiner sind als in der NHL. Zitat, ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Zitat Ende. Und jetzt ein Zitat von mir, ich verstehe es auch nicht.
Ja, vor allem, wir reden da über nochmal einen Meter kleiner als eh schon in der NHL im Vergleich zu europäischem Eis. Es sind ja wirklich viele Spieler auch dabei, die auf europäischem Eis spielen. Ne? Wir reden viel über die NHL, aber manche Teams bestehen fast komplett aus Leuten, die in Europa spielen. Ne? Klar, die Top-Nationen haben dann nur NHLer, aber wenn da die NHLer sich auch nochmal umstellen müssen und auf kleinerem Eis spielen, als sie das eben zu Hause in der Liga machen, ist für mich auch keine Ahnung, wie das passieren kann. Du musst doch irgendwie das abmessen und dann sagen, okay, das sind einfach die Standardmaße in der NHL und unsere Arena muss einfach genauso sein. Fertig.
Also die Frage ist natürlich, ob das überhaupt alles so genau stimmt. Ne? Das ist jetzt natürlich die Aussage von Herrn DeBoer. Wir sind jetzt nicht nach Mailand gefahren, haben selber nachgemessen. Ne? Aber zumindest ist die...
Hätte ich schon erwartet von dir, ehrlich gesagt, nach der Aussage von DeBoer. Ah, ich schau mal nach.
Aber wie viel ist das Thema in der Welt? Und das wird jetzt natürlich groß diskutiert. Und die Frage ist, welchen Einfluss hat das überhaupt? Jetzt kann man natürlich sagen, ach komm, der eine Meter, ne? Wenn er 60 Meter Eisfläche. Aber wir wissen ja, Eishockey ist ein Spiel der Winkel, nicht nur für die Torhüter, sondern auch für die Verteidiger. Da ist genau das, so wie viel Abstand habe ich zur Bande.
Vorsicht, Eishockey ist ein Game of Inches erstmal und ja, dann stimmt, erst ein Spiel der Winkel.
Ja, ja. Hast du völlig recht, habe ich völlig recht. Aber wenn es schon ein Game of Inches ist und wir reden hier über mehr als einen Meter, dann wird schon schwierig. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde das unfassbar, wenn das wirklich stimmt. Und ich bin wirklich gespannt, ob das irgendwie einen Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn eine Mannschaft verliert und irgendwie passierte was, weil vielleicht der Abstand zur Bande nicht genauso war oder der Torwart hat falsch geguckt, dass es natürlich darauf geschoben wird. Also da können wir uns noch auf sehr schöne Sachen einstellen. Die Frage ist allerdings, was passiert denn eigentlich, wenn die große Halle gar nicht pünktlich fertig wird? Ich meine, angeblich, hat man jetzt gelesen, haben die NHL-Leute intern schon vorgeschlagen, lass doch in die Schweiz gehen, das ist nicht weit weg, da gibt's ja genügend große Hallen. Aber Andrea Franchisi, ich hoffe, den habe ich nicht ausgesprochen, der ist von den Organisatoren, hat der Nachrichtenagentur Associated Press ein Zitat gegeben und das lautet, es gibt keinen Plan B. Und das ist schon mal nicht so richtig geil und das Zitat geht weiter, deswegen müssen wir unbedingt in der Lage sein, die Wettbewerbe in Santa Giulia einwandfrei zu organisieren und ich meine, los geht's ja schon am 5. Februar mit dem ersten Spiel des Frauenturniers, das sind jetzt weniger als 2 Monate. Jetzt hat Kollege Franchisi gesagt, ja, wir sind sehr zuversichtlich, wir werden das zu 100% schaffen und sind wir mal ganz ehrlich, so Diskussionen gab's immer schon mal, ne? Also auch bei Olympia in Athen, da ging's damals irgendwie um die Schwimmhalle und sowas. Es ist ja immer so ein bisschen der Blick, oh Gott, die kriegen das nicht hin, oh Gott, und da wird immer groß Bohai gemacht und wenn dann das Turnier startet oder die Olympischen Spiele starten, hat im Endeffekt doch alles funktioniert. Und davon gehen wir jetzt auch erstmal aus. Aber es ist trotzdem irgendwie wieder bezeichnend, dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem die NHL-Stars zurückkehren, wo das wieder in Europa ist und viele Leute sagen, oh, endlich das größte Eishockey-Turnier ever, dass es dann auf einmal solche Diskussionen gibt, wird die Halle fertig, ist das Eis zu klein und so. Und das ist irgendwie alles unwürdig. Und dann darf man nicht vergessen, ja, auch so ein, wir wollen jetzt nicht tun, als wären die alle aus Zucker und müssten alle immer 5 Sterne behandelt werden. Aber es sind ja auch dann noch so andere Sachen wie Olympisches Dorf. Was ist mit den Wegen? Und letztens war Christian Künast in dem Chor, das ist jetzt schon ein bisschen was her. Das war nämlich vor dem Deutschlandcup. Aber ja, da ist er auch gefragt worden, wie sieht er denn so aktuell die ganze Lage in Mailand mit Blick auf Olympia? Und da hat er das gesagt.
Ich glaube, das betrifft alle, nicht nur die NHL-Spieler, sondern alle Athleten. Olympia ist immer was anderes wie andere Veranstaltungen. Also auch unter dem Zeichen der 5 Ringe akzeptiert man auch das eine oder andere, aber das ist ja irgendwo auch der Reiz, das wissen auch alle und das wollen sie auch, das Olympische Dorf, dass es kein 5-Sterne-Hotel ist, das glaube ich ist auch jedem klar, aber es wird, das Olympische Dorf sieht von außen schon sehr gut aus. Ich war vor kurzem dort am 6. Oktober, ganz ordentlich, die Stadion, ja, da ist noch Arbeit da, würde ich mal sagen. Wir gehen am 8. und 9. Dezember nochmal hin. Da ist auch ein Testturnier, eine U20 Division 1 WM, um die Abläufe zu sehen. Und die weiten Wege, ja, das ist durchaus ein Problem, wo wir auch an diesem Side Visit am 6.10. angesprochen haben. Weite Wege auch für uns innerhalb von Mailand, also zum MH2, also zu der kleineren Eishalle vom Olympischen Dorf, werden so um die 40 Minuten veranschlagt, wohlgemerkt ohne Verkehr. Und meine Anreise nach Mailand war mit dem Flugzeug 65 Minuten und vom Flughafen in die Stadt zum Mikrobüro waren 75 Minuten. Also das zeigt schon sehr viel. Uns wurde garantiert, dass der Verkehr während Olympia geregelt wird. Lasst man uns mal überraschen. Jeder, der wohl in Italien schon mit Auto gefahren ist, weiß, dass man dann gute Verkehrsregelungen braucht.
Soweit der DEB-Sportdirektor Christian Künast. Also wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, 2 Monate rund, wo sie sich das angeschaut haben. Aber du hast ja schon angesprochen, Testturnier geplant, läuft dann aber auch nicht so richtig ab, wie man sich das vorgestellt hat. Insofern, es gibt noch ein paar Fragezeichen auf jeden Fall, was den Sportstättenbau oder was eben dieses Eisstadion für die Olympischen Spiele, eins der beiden Eisstadien für die Olympischen Spiele anbelangt.
Genau, aber keine Fragezeichen gibt's hier, sondern das war unsere erste Ausgabe Olympia Countdown und da werdet ihr noch ein paar mehr hören. Und ja, wir freuen uns drauf. Hoffentlich seid ihr auch dabei.
Genau, und wenn ihr noch nicht supportet habt, dann geht jetzt auf startnext.com/olympia-2026. So wird das dann auch während des Turniers sein. Wir sprechen natürlich über den Sport, aber auch über das, was so rundherum passiert, ob das alles so rund läuft und wie geplant läuft. Das ist unser Olympia-Podcast oder unser Olympia-Projekt hier bei Bissl Hockey. Danke fürs Supporten an alle, die es schon getan haben und ja, einfach auf Startnext gehen an alle, die es noch machen wollen. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke, Christoph Fetzer.